Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu Convers, zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Wir haben vor zwei Wochen, Stefan, über Männerbilder geschwätzt und ich bin erstaunt gewesen. Wir haben ganz wenig Kommentare dazu bekommen. Ich habe gedacht, das sei ein Thema, das eventuell mehr Kommentare provoziert, weil wir ja doch immer wieder wirklich eine schöne Anzahl Kommentare zu unseren Sendungen bekommen, zu unseren Folgen bekommen. Aber jetzt das letzte Mal habe ich ganz wenig Reaktionen bekommen und du hast mir gesagt, Stefan, das sei bei dir, bei euch im RefLab auch so gewesen. Kannst du dir erklären, warum? Du hast gesagt, gehört, sei sie sehr gut geworden. Also es ist nicht, dass es nicht, das Thema nicht interessiert hätte, aber irgendwie hat es ganz wenig Kommentare dazu gegeben.
Vielleicht müssten wir einfach mehr streiten. Vielleicht sind wir uns irgendwie wie zu einig gewesen und haben einfach beide gefunden, ja, es geht jetzt nicht um das archetypische Bild von Männlichkeit, weißt, wo ja oft so ein super Zerrbild hergibt, sondern wir wollen irgendwie darüber reden, wie wir das so ein bisschen ernsthaft sehen. Und vielleicht ist das gar nicht einfach so kontrovers gewesen, dass es triggered hat und man gefunden, da muss ich jetzt auch etwas noch dazu sagen. Aber es ist tatsächlich so gewesen. Ich habe, glaube ich, insgesamt jetzt auf die ganze Folge im Fall etwa 4 bis 5 Kommentare gehabt.
Mhm. Es ist doch irgendwie schon noch interessant. Also wenn man über die Männerbilder redet, dann gibt das wenig oder fast keinen Kommentar. Eben vielleicht, weil alle finden, jawohl, das stimmt ja. Wenn man aber irgend über ein Frauenthema oder Hilfe, über Feminismus redet, dann gibt das immer sofort wahnsinnig viel Kommentar. Obwohl man ja auch dort müsste meinen, doch, dass das doch irgendwo jetzt die Anliegen in der sogenannten Mitte von der Gesellschaft angekommen sind. Also das hat mich noch erstaunt, dass irgendwie die Geschlechterthematik ja sehr wohl sehr interessiert und auch immer noch für sehr viel Aufregung gesorgt, aber wenn man allein über Männerbilder redet, dann anscheinend nicht so.
Ja, und ich glaube, es lebt eben ein bisschen davon, dass man in ein Fettnäpfchen trampt oder einmal etwas sagt, was falsch ist und vielleicht haben wir einfach zu wenig Fettnäpfchen getroffen bei unserer Sendung für Reaktionen. Ein anderer ganz grosser Fettnäpfli-Hüpfer ist ja von uns gegangen in der letzten Woche. Das ist der Prinz Philipp. Jetzt weiss ich, dass du dich zwar mit Klatsch und Tratsch nicht schlecht auskennst, aber wirklich keine Ahnung hast von Royals. Nein, weißt du, wer der Prinz Philipp ist?
Das weiss ich schon, weil ich würde sagen, das weiss man auch, wenn man keine Ahnung von den Königshäusern hat, der jetzt verstorbene Mann von der Queen. Ja, ich weiss auch, dass er ab und zu ins Fettnäpfli getrampelt ist. Ja, ich kann aber wirklich über Königshäuser, ich verwechsle es eins mit dem anderen und ich bin wirklich überhaupt nicht dabei. Aber erzähl mal von dem Fettnäpfli-Tramper.
Also ich bin so wieder aufmerksam geworden eigentlich auf ihn, bei The Crown, wo eine Netflix-Serie ist, die ich geschaut habe. Und haben dort so eine ziemlich interessante Figur gefunden. Und jetzt eben so, nebst dem, dass ganz viele Nachrufe auf ihn sind veröffentlicht worden, sind ja auch so die besten Quotes von ihm gebracht worden. Und die besten Quotes sind so eine zweischneidige Sache, weil ey, du ziehst das so durch und liest es und ab und zu denkst, oh Mann, fuck, das ist hure witzig. Und nachher wiederum, yes, Gott, das hat er aber nicht gesagt, oder? Weil es schwankt wirklich so zwischen imperialistisch streifendem Rassismus bis zu einfach hure geile Sprüche, die nur alte Menschen dürfen machen, finde ich. Mhm. Also so eins von den Beispielen, die ich mich fast weggehauen habe, ist, so ein 13-jähriger Schüler erzählt ihm, dass er gerne möchte Astronaut werden später. Und er muss einfach so ganz trocken gesagt haben, ja, aber du musst zuerst schon noch ein bisschen Gewicht verlieren, oder? Ich habe mir so vorgestellt, weißt du, in einer Welt, wo irgendwie Walt Disney und der ganze Rest allen erzählt, du kannst alles werden, was du willst, wenn du nur noch dich glaubst, gibt es einfach noch den alten Prinz Philipp, der sagt, du müsstest aber schon noch zuerst ein bisschen Gewicht verlieren. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht ein geiles Thema für heute, müssen wir gar nicht über Prinz Philipp reden, aber so über Humor, weil das Ganze hat bei mir mindestens immer wieder so etwas, dass ich nicht alles okay finde, was ich lustig finde, aber vieles lustig finde, was gar nicht alle okay finden.
Mhm. Das ist jetzt sehr spannend Beispiel, das du sagst. Also wir können gerne über Humor reden. Ich finde das ein immer spannendes Thema. Und ich glaube, das Beispiel zeigt etwas ganz Gutes, was eben den Humor ausmacht. Und zwar, dass der Humor nicht immer reflektiert ist. Also das ist wie ein Impuls, oder? Der Prinz Philipp sagt so etwas und man denkt ja innerlich eigentlich, hey, was? Oder kann es denn noch? Und genau. Das macht es aber aus, dass es in dem Sinn lustig ist, dass man sagt, das ist ja so ein unanständiger Tabubruch. Und das macht dann, dass man unter Umständen muss lachen, wenn man sich jetzt hineinversetzt in den 13-jährigen Buben, wo vielleicht nicht zum ersten Mal gehört, dass er für gewisse Sachen zu dick ist oder auch schon gewisses Mobbing erfahren hat und so weiter. Oder wenn du das Fass aufmachst oder dir dann noch, du tust dich noch hineinversetzen in die Eltern von dem Buben oder whatever, dann ist es überhaupt nicht mehr lustig. Dann ist es nicht mehr lustig. Und ich glaube, es zeigt auch gerade etwas am Humor, wo ich grundsätzlich nie lustig finde. Das ist, wenn man Witz macht auf Kosten von körperlichen Merkmalen oder vor allem auch Witz macht gegen unten. Weißt du, was ich meine? Das würde jetzt sehr stark gegen unten definieren, auch wenn natürlich das nicht heisst, dass der Bub unter dem Prinz Philipp steht, aber es ist einfach ein billiges Treten nach oben. Aber, und das zeigt so interessant, ich müsste im ersten Moment bei dem auch lachen. Und zwar, ich weiss nicht, aus wahrscheinlich... Ich muss lachen ab dieser Unverfrorenheit, oder? Ja, dass er als Mensch, der ja weiss Gott, mit der Öffentlichkeit zu können umgehen, weil das sie im frühen Leben ihn begleitet, so etwas macht. Also da ist mir irgendwie, das wäre für mich so ein, ich weiß auch nicht, es entsetzt zu lachen, aber gleichzeitig auch, der hat auch noch Mut, ja, für den Strich, oder? Jetzt können wir wieder darüber diskutieren, ist das wirklich Mut, das Kind zu beleidigen?
Mut ist ein Kind.
Aber du weißt, was ich meine, das ist ja der ultimative Tabubruch, dass du vor Kamera ein Kind beleidigst. Also das musst du jetzt einfach wirklich gar nicht machen. Und ich glaube, die Unverfrorenheit, die würde mich zum Lachen bringen. Und das ist auch etwas, denke ich, was den Humor ausmacht. Also wir lachen manchmal über Sachen, wo wir eigentlich... Wenn wir es genauer reflektieren, müssen wir sagen, hey, das ist eigentlich voll nicht zum Lachen. Also ich kann dir ein Beispiel geben, wenn ich immer darüber lachen muss und mich jedes Mal wieder frage, hey, sag mal, Sibyl, wirklich hast du so einen einfach gestrickten Humor? Und zwar, das ist, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde sehr viele Sachen, die Joko und Klaas machen, sehr lustig.
Ja, genau.
Und das ist jetzt wirklich ein Humor, der nicht mein Alter anspricht, denke ich einmal.
Eigentlich wäre es gar nicht so gedacht.
Nicht Zielgruppe, genau. Ich könnte auch sagen, hat Humor ein Alter oder ist das altersunabhängig? Ich wäre, glaube ich, noch ein Beispiel dafür, dass es altersunabhängig ist, weil das zielt jetzt eher auf so ein bisschen Teenager bis Adolescente. Oder? Ja. Also von der Sprache her und so. Obwohl man muss sagen, Joko und Klaas ja immer wieder auch ganz, ganz grossartige Sachen machen, wie Klammerbemerkung, die letzten Sendeminuten, die sie gewonnen haben, wo sie einfach eine ganze
Schicht... geil.
Von einer Pflegefachangestellten begleitet haben mit der Kamera, die jetzt auch für den Grimme-Preis nominiert ist. Zu Recht, denke ich. Sie haben schon eine Ausstellung gemacht, Thema Männerwelten, wo sie auf sexualisierte Gewalt aufmerksam gemacht haben, wo auch dann nachher preisgekrönt worden ist. Also sie machen immer wieder auch so Sachen. Sie setzen sich sehr stark ein für die Seenotrettung im Mittelmeer. Also sie haben durchaus auch diese Seite. Sie sind nicht einfach, wie sie immer wieder bezeichnet werden, ein Blödeltum. Aber sie haben halt auch die Blödelei in sich drinnen, respektive leben die auch vor Kamera aus. Und dort zum Beispiel immer wieder, weißt du, es wird dann zusammengefasst unter «Mach doch mal wieder was mit Saufen». Und da ist zum Beispiel etwas, dass sie auf eine Weinmesse gehen und sich auf dieser Weinmesse, sie tun das, als würden sie einen kultivierten Beitrag drehen wollen und lohnt sich auf dieser Weinmesse, aber man kann es nicht anders sagen, einfach volllaufen.
Und das ist echt, gell? Die lohnt sich
echt.
Wirklich
ja, das volllaufen. Ist so echt, wie wenn der Uli Schulz, ein befreundeter, was ist er, Musiker, Comedian, Moderator, Entertainer nennt er sich, glaube ich, selber, von ihnen, der auch immer wieder regelmäßig auftritt hat, wo sich dann auch volllaufen lässt und dann auf so gestopfte Events geht und dort die Leute interviewt. Und jetzt kann man sagen, das ist ja total blöder Humor, oder? Also ich meine, wir wissen alle, dass Alkoholismus kein lustiges Thema ist und wir wissen auch alle, dass wir mit Alkohol sicher nicht lustiger werden, sondern dümmer und unangenehmer. Nur wir selber meinen dann, wir sagen jetzt unglaublich witzig. Das ist so die sehr negative Wirkung, die Alkohol hat in der Selbstüberschätzung und in der falschen Selbstwahrnehmung. Aber ich sage dir, ich muss jedes Mal so unglaublich lachen.
Ja.
Weißt, und da merke ich wieder etwas, da ist der Humor sehr unreflektiert. Weil er einfach in mir etwas, ja, ich weiss auch, eben zum Lachen bringt. Und ich könnte dir das aber nicht intellektuell erklären, warum jetzt das so ist. Und wenn ich genauer würde darüber nachdenken, dann würde ich auch denken, hey, sie ist so blöd, dass du das lustig findest. Ich finde es unglaublich lustig.
Ich habe natürlich so ein bisschen darüber nachgedacht, warum es so Sachen gibt, aus dieser Sparte, die ich witzig finde. Und ich finde dort so eine gewisse Parallele auch zu Zeug, die wirklich inszeniert und vorbereitet ist. Hat für mich alles ein bisschen zu tun mit dem, was wir jetzt über den Prinz geredet haben und das Beispiel dort bei der Schule. Es ist für mich so das Spontane, das Nicht-Erwartete. Und man ist so wie vor einem Unfall und schaut so zu und irgendwo ergreift einem so eine Scham. Irgendwo denkt man so, oh, nein, das ist jetzt aber nicht echt passiert. Und das Ganze macht bei mir nachher so ein Kribbeln, wo ich einfach fange an zu lachen. Zum Beispiel, ganz krass, habe ich das, wenn Hazel Brugger Interviews führt, das eine hat sie mal an so einem Parteitag gemacht. Die ist einfach so unglaublich schnell und schlagfertig und kann den Leuten das Wort im Mund umdrehen und du siehst die einfach so dort hocken mit Popcorn und schaust jetzt einfach zu, wie jemand brutal scheitert vor dieser Kamera und sie einfach so viel schneller ist als der Rest. Oder auch, und das war jetzt so etwas ganz typisch inszeniert, bei Downton Abbey gibt es Violet Crawley. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das ist Grandma. Und sie ist so eine mega distinguierte alte Dame, die immer nur mit Händchen rumläuft und einfach lauter zynische Bemerkungen macht. Und so das, wie soll ich sagen, das Unvorbereitete, dass es kommt so aus dem Nichts und macht plötzlich Jack, das macht bei mir so Lachanfälle. Das ist so eine Art davon.
Aber ist es nicht einfach dort immer eben der Tabubruch, wo du hast das total gut beschrieben, finde ich auch das Körperliche, also es fängt an kribbeln und man muss einfach lachen, wo man einfach sagt, ich kenne das jetzt überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang stimmt, aber so eine, also bei einer Grandma, wo du sagst, hat so Händchen und so, da hat man ja das Gefühl, das ist eine so ganz distinguierte ältere Dame, die auf jeden Fall alle gesellschaftlichen Konventionen kennt und die nicht übertritt. Und das macht es ja dann umso lustiger, wenn dann genau die eben solche Konventionen übertritt. Und das ist auch das, was uns dann zum Lachen bringt. Also seien wir mal ehrlich, wäre das irgendein Mensch gewesen, der das zu dem 13-jährigen Bub gesagt hätte, wo man jetzt einfach, ich weiß auch nicht, aus einer Bar rausgeholt hätte, wo selber eine gescheiterte Existenz ist und der sagt zu dem, ja, aber du müsstest dann also schon noch ein bisschen abnehmen. Genau. Das wäre überhaupt nicht lustig, das wäre einfach nur noch tragisch. Mhm. Dass das ein, was ist ein König, oder?
Prinz.
Prinz. Also, Prinz. Ich sehe, da sind wir wieder beim weniger Wissen. Nein.
Treffen König, es gibt nur eine Queen.
Also der Mann von der Königin, oder? Der Mann von der Königin, so etwas sagt, das macht es ja unter Umständen witzig. Da können wir uns jetzt darüber unterhalten, ob es das ist. Aber es ist der Tabubruch. Und ich glaube, Tabubrüche können etwas Witziges haben, obwohl man vielleicht bei genauerem Anschauen sagt, eigentlich ist das nicht witzig, aber der erste Impuls ist, ich muss lachen.
Ja, und das ist eben eine Frage, ob es denn nicht doch witzig ist, oder? Also, es ist so, ja, ich glaube, ganz viel von dem, was wirklich lustig ist, lebt davon, dass etwas passiert, was eigentlich nicht passieren soll. Und natürlich sind so verbale Entgleisungen, um es jetzt mal so sagen, oder Leute, die einfach in furchtbar peinliche Situationen reinkommen, sind natürlich so Sachen, wo man irgendwie denkt, ah, krass, und es ist unerwartet und so. Was jetzt bei Joko und Klaas ein bisschen anders ist, oder auch bei der Hazel Brugger, jetzt gerade von einer ganz anderen Seite, ist so, dass man ja irgendwie schon weiss, shit, jetzt kommt so etwas. Also man weiss ganz genau, wenn sie mach mal wieder etwas mit Alkohol spielen.
Mit Saufen. Das ist ja extra in dem Vokabular.
Dann weiss ja irgendwie, also ich habe es einfach im Jahresrückblick gesehen, wo er irgendwie auf so einer Insel war und huere viel Dosen Bier müssen trinken und sich nachher ein Floß gebaut hat, oder? Wo nachher einfach so denkst, oh man, fuck, das geht einfach garantiert schief und es wird tragisch. Und da kann man sich schon so ein bisschen wie drauf einstellen und weiss, gleich kommt die Lösung, wenn er total am Boden ist. Es ist vielleicht so ein bisschen etwas wie ein Drama, wo man mitgeht und so eine eigene Katharsis erlebt, weil man ist jetzt nicht selber, sondern kann zuschauen, wie sich jemand anders zum Aff macht. Und bei der Hazelbini ist es so das, genau. Du weißt ganz genau, der, der jetzt auf der anderen Seite vom Mikrofon ist, ist so ein armes Opfer. Und du wartest nur noch darauf, wie passiert es genau.
Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo du sagst, wir finden es immer wieder auch mal lustig, zu schauen, wie jemand anders sich zum Aff macht. Und jetzt, wenn das hochbezahlte Fernsehmitarbeitende machen, die das gewollt machen und wissen, auf was sie sich einlassen und auch Kontrolle darüber haben, was nachher gesendet wird, wie das jetzt Joko und Klaas zum Beispiel machen, hat das ja in dem Sinn nichts Tragisches. Mhm. Wo wir aber uns teilweise eben auch amüsieren, denke ich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist zum Beispiel bei diesen Corona- Gegner, Massnahmengegner, ja. Wie immer sie sich nennen, Demonstrantinnen und Demonstranten, wo man dann auch Spiegel TV die Reportage oder irgendwie am Abend noch auf YouTube oder es erscheint irgendwo, schauen das, hören, was die in die Kamera reinbrüllen und amüsieren uns ein Stück weit neben dem, dass wir wahrscheinlich auch entsprechend schockiert sind. Und das ist dann wie so ein bisschen auch es sich über die erheben, wie affig die doch sind und wie dumm die doch sind.
Ja.
Und jeder drinnen hat natürlich eigentlich etwas ungeheuer Tragisches. Also ich meine zum Beispiel auch die ganzen Trash-Formate am Fernsehen funktionieren ja nur mit dem, dass man sich darüber amüsiert, wie dumm doch andere sind und sich da damit auch irgendwie ein bisschen besser fühlt, wenn man auf der Couch sitzt und denkt, so blöd bin ich dann nicht. Also das ist wirklich so ein bisschen Brot und Spiele, ein Stück.
Ja, also eventuell ist es tatsächlich so, dass Humor, gerade wenn es so medial vermittelt wird, auch irgendwie wie ein Unterscheidungsmerkmal sollte mitliefern. Also, dass man quasi sagt, okay, ich kann jetzt Love Island schauen, wo einfach alle längere künstliche Fingernägel haben als ich Kopfbehaarung, aber ich mache das im Wissen, dass ich selber nicht zu dieser Kultur gehöre und kann mich quasi über das erheben und abgrenzen. Ich glaube aber, dass das nur dann funktioniert, wenn man irgendwie noch so ein Minimum an Sympathie hat dafür. Also wenn ich jetzt den Bachelor schaue und ich finde den Bachelor und alle, die dort sind, einfach nur Scheiße, dann ist es irgendwie nicht mehr witzig, oder? Sondern dann baust du irgendwann eine Autobombe oder so. Und das passiert ja aber nicht, weil irgendwo ist da etwas Menschliches, was einem noch antickt. So, bei anderen Fällen habe ich es wirklich so, dass ich nachher auch würde sagen, das ist gar nicht mehr lustig, sondern wirklich nur noch tragisch und nervig. Jüngstes Beispiel, Typen hier, die irgendwie gegen Ehe für alle sind, haben bei der Raiffeisenbank kein Konto dürfen eröffnen und auch bei anderen Banken zum Teil nicht, haben dann so Post müssen, die Arme, und verklagen jetzt, also haben jetzt quasi eine Strafanzeige gemacht, weil sie werden diskriminiert. Sie berufen sich dabei ohne Scheiß auf einen Diskriminierungsartikel, oder? Wo sie wahrscheinlich alle zusammen vor einem Jahr noch wütend bekämpft haben, oder? Und das ist nachher so etwas, da merke ich so wie, dort habe ich aber nicht mehr einen gemeinsamen Teil, die menschliche Grundlage, dort habe ich keine Empathie mehr für das, was dort passiert, sondern dort finde ich einfach wirklich nur, nein, das sind die anderen. Ich gehöre nicht zu euch, ich will gar nichts mit euch zu tun haben. Und dann merke ich wie, das ist nicht mehr das Lachen, weißt du, was so befreiend ist oder so. Oder, wo, auch schon nur schadenfreudig wäre oder so. Sondern es ist so wie einfach nur genervt sein.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, gleich hat es natürlich etwas unfreiwillig Komisches, oder? Wenn sie sich eigentlich für eine Diskriminierung stark machen und nachher selber auf Antidiskriminierungsschutz bestehen. Ich meine, das Gleiche ist, um nochmal das Beispiel zu nehmen, die Anti-Corona-Massnahmen-Demonstranten, wo Diktatur auf einer Demonstration brüllt. Also das ist ja unglaublich lustig, wenn man sich das überlegt.
Das ist eigentlich wirklich... Oder, und wenn
das
jetzt
ist Monty so tragisch.
Python das verfilmt hätte, dann fände ich es mega, mega lustig. Wirklich, dann fände ich es so lustig, wenn man sich so einen Monty Python-Film vorstellt, wo es einfach eine riesige Demo gibt und alle brüllen, dass sie keine Meinungsfreiheit haben. Ich meine, das wäre grossartig.
Die heisst so schön auf Hochdeutsch, kannst du dir nicht ausdenken.
Genau,
also das ist so unsinnig geil. Und du. Also ich meine, ja, eben, lacht man darüber, findet man es tragisch, wenn man sich mit diesen Figuren, das ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich gesagt, aber näher befasst ist wahrscheinlich ganz viel Tragik dahinter. Oder? Aber das Verhalten an sich auf einer Demonstration, Diktaturbrille, das ist wirklich wahnsinnig witzig.
Oder, und ich weiss jetzt ganz genau, wir merken es ja, wir werden ja schon wieder ein bisschen vorsichtig. Also darf man jetzt quasi über die Leute lachen? Ist das okay? Und so. Und ich finde so, natürlich kann man immer sagen, dass man über gar niemanden lachen darf, außer über Leute, die extra Witz machen und dafür bezahlt werden. Nur meistens ist das gar nicht so 100% mein Humor. Und dort, wo ich lache, lache ich oft nicht jetzt im Sinn von einer Häme oder so. Mhm. Also nicht so das hämische, verächtliche Lachen, sondern ich glaube, Lachen ist irgendwo auch eine Technik zum Sachen, wo man einfach irgendwo nicht mehr einordnen kann und nicht klar kommt damit, sich auch ein Stück weit vom Hals zu heben. Mhm. Also es nicht zu nahe an sich herzulassen.
Unbedingt. Also ich glaube auch, der Humor und eine humorvolle Sicht auf die Welt ist ungeheuer heilsam. Und ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig für einen Menschen, wenn er ohne diese Sichtweise kann durchs Leben gehen. Ich glaube, die Grundvoraussetzung für das, dass es nicht hämisch wird, ist, dass man mit einer grossen Portion Selbstironie durch die Welt geht. Also, dass man eben das Lachen, das man gegen andere richtet, wirklich auch auf sich selber richtet. Für mich ist es ein Beispiel für jemanden, den ich absolut nicht mehr, muss ich sagen, witzig finde, weil für mich die Selbstironie komplett fehlt, der Andreas Thiel. Oh. Der Andreas Thiel, der über andere lacht, über andere satirische Kommentare, in seinen Augen ist es Satiren oder ironische Kommentare, ich finde es oft einfach verrechtliche Kommentare, macht und dabei jegliche Selbstironie und damit auch jegliche Demut vermissen lässt. Mhm. Das finde ich nicht witzig. Ich finde, wer ähnlich unterwegs ist, teilweise und teilweise gar nicht, ist jemand, den ich während meiner Jugendzeit und jungen Erwachsenenzeit so witzig gefunden habe und auch teilweise noch witzig finde, in dem, was er gemacht hat, dass ich wirklich alles von ihm geschaut habe. Das ist der Harald Schmidt.
Ja, klar.
Genau. Und bei ihm ist ja, bei ihm gibt es zwei Probleme und ganz viel Gutes. Das Problem Nummer eins ist, finde ich, dass er eigentlich nie, also dass er ein Satiriker ist, der kein Idealist ist, sondern ein Nihilist.
Oder wie er immer so schön gesagt hat. Das hat mich ja auch so geil gemacht.
Nein, das finde ich eben, das hat mich gelangweilt. Nein, das fängt mich an langweilen. Also ich finde, Satire, gute Satire braucht letztendlich das Festhalten an einem Ideal. Und das hat er nicht. Er hat einfach alles blöd gefunden. Er findet die Welt blöd und die Menschheit blöd und damit ergüsst er seinen Kübel Spott über die Welt. Das finde ich, ehrlich gesagt, nicht so eine wahnsinnig grosse Herausforderung. Ich finde es viel die grössere Herausforderung, wenn man sagt, ich tue jetzt den Kübel Spott darüber auswählen und hoffe ganz fest, wenn ich darüber ausgelehrt habe, dann wascht sich irgendwann einmal durch das. Es Ideal, wenn ich doch so fest darauf hoffe, irgendwie rein. Oder wie soll man dem sagen? Dann kommt das irgendwie zum Vorschein. Ich finde einfach, weißt, Satire wie keine Herausforderung mehr, wenn man an nichts mehr mag festhalten und einfach nur noch findet, alles ist sowieso nichts und alles. Das hat mich bei ihm gestört. Du darfst nachher gerade ganz fest widersprechen. Und das Zweite, was mich an ihm stört, ist, dass er immer wieder eben auch so die mangelnde Demut gehabt hat, wo er jetzt auch mit der Zeit immer mehr nicht mehr hat und immer mehr, das haben wir schon mal, glaube ich, sogar miteinander mal besprochen in einer Folge, er ist wirklich zu einer Karikatur vom alten weissen Mann geworden. Und die sind selten witzig. Die sind wirklich selten witzig. Und mit alten weissen Mann meine ich nicht einen alten weissen Mann, sondern ich meine das, wofür die Schiffe alten weissen Mann steht. Die sind selten bis nie witzig, weil ihnen eben zum Beispiel auch die nötige Demut, die nötige Minderheitsbewusstsein und so weiter fehlt. Also das sind die zwei ganz grossen Probleme, die ich mit dem Harald Schmidt heute habe. Ich könnte aber ganz viel gut sagen, aber jetzt widersprich mir zuerst.
Nein, ich will gar nicht grundsätzlich widersprechen. Ich empfinde Humor und Satire wahnsinnig befreiend, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass sie ein Ideal hat oder dass sie ein Ziel verfolgt oder dass sie sogar, das wäre dann Karikatur von dem, was du sagst, irgendwie ein pädagogisches Anliegen hat oder so. Ich habe das in der Zeit, als ich noch Harald Schmidt Show geschaut habe, das war, was noch auf Sat 1 ist gelaufen. Dann hat es irgendwie mal gewechselt und so und dann habe ich es auch nicht mehr so geil gefunden. Aber dort habe ich das wirklich gehabt, dass ich, ja, das habe ich nie gesehen. Denen. Aber so die Sat.1-Zeit, die erste grosse Zeit, dass ich manchmal wirklich Sachen erlebt habe. Und was bin ich da gewesen? Ich glaube, noch ein Teenager oder so. Und mich nachher gefragt habe, was würde jetzt der Harald Schmidt für einen Kommentar abgeben dazu? Und mir hat das mega geholfen, so als heranwachsender Mensch irgendwie die Absurdität, die sehr oft in so einem Alltag drin ist, irgendwie zu tragen und mich verbunden zu fühlen mit jemandem, der das auf die Schulter klopft und sagt, hey, easy, mir ist auch egal. Also von dem her ist gerade das etwas sehr Starkes gewesen, hat es mir gedacht an ihm. Was ich nicht toll gefunden ist so Sachen, die er gemacht hat, wie Leute zu outen, die das nicht haben wollen. Auch wirklich sehr, sehr beleidigende Sachen gegen Kolleginnen oder Kollegen auf anderen Sendern und so. Das hat mir nie so gefallen, sondern mehr so das Lakonische, so das, ich schieße auch drauf.
Aber das Beleidigende ist eben meiner Meinung nach Ausdruck von einer mangelnden Demut, sage ich jetzt mal, oder auch einer mangelnden, vielleicht auch einer mangelnden Empathiefähigkeit, also dass er sich schlicht nicht kann hineinversetzen. Ich bringe dir ein Beispiel für jemanden, den ich unglaublich witzig finde, den ich auch finde, kann ganz, ganz spitze Kommentare machen, wo aber eben genau das, was ich am Harald Schmidt vermissen hat, und das ist der Trevor Noah.
Ah ja, gut.
Trevor Noah ist für mich etwas vom Allerbesten, was es momentan im Bereich von Humor gibt. Erstens ist er unglaublich begabt, sprachbegabt. Das ist der Harald Schmidt auch, das muss man auch sagen. Aber Trevor Noah ist unglaublich sprachbegabt. Er ist wahnsinnig begabt, wenn es darum geht, also er ist, wie soll ich sagen, von der schauspielerischen Kunst her, und ich finde, muss eben eine Humoristin oder ein Humorist auch haben, wenn sie auf der Bühne präsent sind. Das hat er, und er hat aber selbstverständlich auch bedingt durch seine Geschichte, oder? Er ist in Südafrika aufgewachsen als Mixed Race, also sein Vater ist Schweizer, seine Mutter ist Kosa, ich kann es leider nicht richtig sagen. Also weißt du, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen von dem
Volk. Okay, ich kann nicht.
Ich kann den Klicklaut nicht, oder? Also, ja. Aber ist Südafrikanerin mit dunkler Hautfarbe, und das hat ihn natürlich ungeheuer geprägt, in einem System von der Apartheid aufzuwachsen und dann noch als Mixed Race, also als jemand, der eigentlich nicht existieren darf, weil Mischehen sind verboten gewesen. Und das hat ihn so tief geprägt, dass er nie in meinen Augen kann eben die überhebliche Position einnehmen, die ich dann nicht mehr lustig finde. Mhm. Und durch das, er kann wahnsinnig scharf und unglaublich pointiert schiessen, aber er schiesst erstens gegen oben, das ist so das berühmte Beispiel, oder? Satire ist dann gut, wenn sie gegen oben schiesst und nicht gegen oben. Aber wenn er gegen oben schiesst, weil ich finde, das darf man durchaus auch mal, nimmt er sich da damit rein. Also ja, er schiesst gegen oben und schiesst gleichzeitig gegen sich selber. Und dann ist es für mich wieder okay. Dann darf man das.
Also ich finde auch, der Trevor Noah hat ein mega Talent, wenn es darum geht, auch Leute nachzumachen, Stimmen zu imitieren, Dialekt zu imitieren. Also seine Trump-Imitationen, die sind natürlich grossartig gewesen. Aber dann hat auch zum Teil, wenn im Kongress etwas ist diskutiert worden, und dann hat er sehr oft auch, dass er so wechselt zum völlig ahnungslosen Betrachter, der jetzt einfach nicht mehr rauskommt und ganz konfus ist und einfach eine Frage stellt und die sitzt und bam, Pointe, dann ist mega toll. Er ist ein Meister vom Timing. Das finde ich wirklich krass, wie er das kann. Und auch von der Übertreibung, wo sich in etwas reinsteigern kann. Ganz ein anderer Fall, und du hast es vorher angesprochen kann mit alten, weisen Männern. Und man kann sich ja fragen, können Leute, die jetzt, ich meine, rein phänomenologisch, nicht unbedingt von der soziologischen Beschreibung, die du hast gemeint, all die weise Männer sind, können die überhaupt noch Humor machen? Ich kenne zwei Beispiele, wo ich finde, dass es mega geil klingt. Das eine ist der Bill Burr. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein, kann ich
das
nicht.
Das ist so ein Typ, der ist irgendwie, ich würde jetzt sagen, so etwa 50. Und der steigert sich einfach immer in Rage. Und wird wahnsinnig hässig. Also erzählt irgendwie darüber, wie alle Spinnen und so Diener werden von ihren Kindern. Und das Geile ist, er trifft etwas, wo ich mich immer ein bisschen ertappt fühlt bin. Also wo ich so denke, ja stimmt, ich mache das eigentlich auch. Und dann steigert er es in so eine völlig übertriebene Wut rein, wo nachher so aussieht wie ein Anfall. Und der Conan O'Brien, den ich eben der andere finde, der das auch gut kann, hat mal über ihn gesagt, du bist viel zu wütend für einen 50-Jährigen, du hast die Wut eines 110-Jährigen. Und ich finde, das stimmt ganz genau. Also es ist wirklich geil zum Zuschauen, weil es auch immer etwas offenbart über einen selber. Und der Conan O'Brien, Den kennen ja viele von der Netflix-Serie, die er gemacht hat, wo er Stepp suchen und so. Der macht das in meinen Augen eben auch mega geil, weil er sich selber quasi immer auf die Schippe nimmt. Und dort würde ich sagen, liegt so der grosse Unterschied von Bill Burr, und Conan O'Brien und einem Harald Schmidt, wie er heute ist. Die zwei treifen vor lauter Selbstironie. Du hast, oder auch der Thiel, den du erwähnt hast, oder? Der ist jetzt für mich auf der Seite, wo eben die Selbstironie fehlt. Bei ihnen zwei ist das quasi wie der Grundton, wo alles drin spielt. Und man hat nicht Angst, dass sie stolpern oder so, sondern die sind jetzt das. Die verkörpern das. Die verkörpern jetzt den Altweismann, der die Welt nicht mehr versteht und findet, Frauen sind überbewertet, oder?
Genau, also ich glaube auch, das ist eine Grundvoraussetzung, dass das Satire kann gelingen, wenn man das so überhaupt sagen darf. Vielleicht ist ja Humor einfach so etwas Unreflektiertes, dass wir nie werden können sagen, was eigentlich guter Humor ist, sondern guter Humor ist letztendlich das, was uns zum Lachen bringt. Und wie gesagt, das hat dein Eingangsbeispiel gezeigt, das ist eben nicht immer sehr etwas Reflektiertes oder etwas, sondern etwas sehr Impulsives, was passiert. Aber ich glaube auch, also wenn wir jetzt wollen, eben die Kategorie aufmachen, guter Humor, gute Satire, dann ist es so, dass es eine Selbstironie von demjenigen, von derjenigen, der das macht, braucht. Sonst wird es einfach zum irgendwo zum dumpfen Spott. Wo nicht mehr wirklich spannend ist. Das ist ja auch das, was man jetzt an Markus Somm, seinem Nebelspalter, denke ich, sehr zu Recht auch vorwirft, oder? Dass dort eben die mangelnde Reflexionsfähigkeit, was die eigene Position anbelangt, fehlt, oder respektive eben, dass die mangelnd ist. Das andere ist sicher auch dort, oder wo man sich immer wieder fragen muss, wenn man Witz macht, auf Kosten von wem mache ich eigentlich Witz? Mhm. Also wer ist mein Ziel? Ja. Oder vielleicht sogar, um es noch ein bisschen stärker zu sagen, wer ist mein Find? Gegen wen richte ich mich eigentlich? Und ich denke, das ist zum Beispiel gerade beim Sommer im Nebelspalter, wenn man dort genauer anschaut, dann wird es eher tragisch, weil wenn dann Flüchtlinge zu deinem Ziel werden, dann merkt man, dass das einfach nicht mehr kann lustig sein.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also der Grund, warum ich es nicht lustig finde, das Wenige, was ich habe gesehen, ist, dass bei mir sofort das Bild entsteht von dem Markus Somm, weißt, mit dieser ganz bestimmten Physiognomie, die er auch hat, wo für mich so wirkt wie so ein beleidigter, eingeschnappter Fünfjähriger, der jetzt endlich die Freiheit hat, allen ans Bein zu pissen, die er schon immer wollte und sich jetzt Leute sucht, die Geld brauchen und für ihn solche Bildchen malen, oder? Und das hat für mich so etwas crazy-mässiges, wo ich einfach denke, okay, vielleicht gibt's einfach irgendwie 2-3% in unserer Bevölkerung, die so frustriert sind über das, wie die Welt läuft und wie ihr Leben gelaufen ist, die eine schlimme Scheidung hinter sich haben oder whatever, ihren Job verloren haben oder so und das nicht fair finden. Und jetzt irgendjemanden brauchen, der ihnen einfach zeigt, schau, ich kann im Fall noch politisch unkorrekt und was du am Stammtisch sagst, das ist im Fall voll geil, ich mache ein Bild dazu, oder? Und das finde ich irgendwo schade, weil grundsätzlich fände ich es mega, mega geil, wenn man könnte Satire-Plattformen haben, wo nicht mehr die Frage ist, ist das jetzt links oder rechts motiviert, wer ist der Gegner oder so, sondern wo immer wieder Überschreitungen auf beide Seiten passieren und man nie genau weiss, was jetzt kommt. beim Trevor Noah finde ich das zum Beispiel etwas ganz Starkes. Natürlich hat er immer gegen Trump geschossen, aber das ist so gratis gewesen, das ist so klar gewesen, dass das kommt. Aber er kann sich nachher auch mega lustig machen über eine demokratische Kongressabgeordnete, die auf eine komische Art und Weise ist. Und solche Sachen braucht es für mich, damit ich das Gefühl habe, es ist nicht irgendeine Agenda, die durchgedrückt wird im Medium von der Satire. Also für mich ist Satire wirklich etwas, was alles darf. Das ist voll okay. Sie muss nicht alles. Aber was sie einfach nicht sollte, ist quasi das Parteiprogramm werden von jemandem. Oder?
Ich glaube, dann wird sie auch zu unterkomplex. Also ja. Das ist eben auch das. Es ist ja oft nicht schwarz und weiss. Und oft sind nicht einfach die einen die Guten, um jetzt noch das Ganze einfach zu machen, und die anderen die Bösen. Sondern ich glaube schon auch, was Satire oder was guter Humor auch verpflichtet ist, ist letztendlich der Fakt. Also wirklich genau anzuschauen, wie ist es dann eigentlich? Und sich nicht auf die eine und die andere Seite ein billiges Findbild zu konstruieren. Also was ich zum Beispiel auch, das ist jetzt nicht, hat es wenig mit Humor zu, aber es kommt mir in dem Zusammenhang in den Sinn, was einfach so oft so langweilig ist, ist die Religionskritik von gewissen atheistischen Kreisen, weil die ein Bild von Religion kritisieren, wo es eigentlich außer in ganz, ganz kleinen Splittergruppen gar nicht gibt.
Mm, yeah.
Oder zumindest von gelebter Religion. Oder? Und ja. das ist so platt. Und genau das gibt es natürlich beim Humor auch, dass man sich dann so über jemanden oder etwas lustig macht, wo man zuerst die Person oder auch die Umstände so zweckbügt, dass sie so platt werden, wie sie gar nichts mit der Realität zu tun haben. Und das ist doch auch überhaupt nicht spannend. Und das kann in jeglicher politischer Couleur passieren. Also ich finde, Humor darf gleich auch nicht Fakten ganz vergessen. Respektive ja, muss eigentlich wirklich genau anschauen. Übrigens, wer das genial macht im Bereich Gesellschaftskritik, ist die deutsche Kabarettistin Maren Kreumann.
Ja.
Sie ist in meinen Augen zu Unrecht ein bisschen zu wenig bekannt. Hängt vielleicht auch damit zu, dass Frauen doch erst seit wenigen Jahr also als größere Gruppe ins ganze Humorfach vordringen, in dem Sinn, dass man sie auch wahrnimmt. Das hat sie natürlich immer gegeben, aber sie sind einfach nicht so wahrgenommen worden, sie sind auch nicht so auf die Bühne gekommen. Das hat sich ein bisschen geändert und die Maren Kreumann ist wahrscheinlich, ich kann sie schwer schätzen vom Alter her, aber ich würde sagen, sie ist 50 gewesen, okay, und macht schon sehr lange Kabarett und macht so geniale Gesellschaftsstudien und es legt so den Finger in die Wunde dort und schaut so genau an und hat jetzt eben gar nicht irgendein Bild, wo sie immer wieder, oder eben so ein sogenanntes Findbild, wo sie immer wieder dann karikiert, sondern schaut das Ganze an und macht das so witzig und übrigens auch schauspielerisch grossartig. Also sie kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen in ihre Videos.
Ich bin natürlich ein grosser Fan von der Caroline Kebekus Show. Ich habe das aber immer nur auf YouTube gesehen. Und zwar, weil das Leute geteilt haben, über Facebook, bin ich so auf das aufmerksam geworden. Und die macht eben auch das, dass sie wirklich so gesellschaftliche Phänomene, Ungerechtigkeiten, Missstände, nachher so geil beschreibt. Und sie hat auch ein super Timing. Sie lässt es immer wieder so rauslaufen, dass du denkst, boah, ist das absurd? Und nachher musst du mitlachen. Und das ist, ganz, ganz toll, wie sie es macht. Ich kann sie allerdings, und das schließt das an, was du vorher hast gesagt, bei der Religionskritik-Sache nicht so geil gefunden. Dort habe ich sie auch ziemlich mainstreamig blass erlebt. Sibyl, wir sind schon voll auf der Zielgerade von unserem Podcast und ja, wir haben es jetzt ein paar Mal angetönt, oder? Es gibt so Humor, der irgendwie sozial akzeptiert ist. Es gibt solche, wo eher, sagen wir jetzt, wenn es Humor ist, RTL 2 wäre. Jetzt habe ich mir überlegt, wärst du parat, dass wir so etwas nehmen, wo man würde sagen, das ist so mein RTL 2 an Humor, wo ich aber einfach doch sehr witzig finde, auch wenn ich weiss, dass es nicht unbedingt zu der Hochkultur gehört. Und etwas, wo man würde sagen, jawohl, das ist so Humor, den ich in meiner Playlist habe, auch wenn ich weiss, dass die ganze Welt meine Playlist anschauen könnte, weil ich bin stolz drauf.
Da sind wir übrigens beim spannenden Thema, wo wir vor 4 Wochen besprochen haben, nämlich das Generationenthema, wo man das Gefühl hat, alles, was man zum Vergnügen macht, muss performancefähig sein. Also, was man zum Vergnügen.
Meine Generation hat das nicht.
Nein, meine Generation hat das wirklich weniger. Also, gut. Also, du sagst etwas, wo man eigentlich sagt, wo man sich innerlich fragt, shit, warum habe ich jetzt über das gelacht? Und etwas, wo man sich auf die Schulter klopft und sagt, leck, habe ich einen guten Humor.
Genau.
Also, ich glaube, ich habe eben ehrlich gesagt beides schon gesagt, aber ich tue es gerne nochmal wiederholen. Verschiedenste Sachen, die Joko und Klaas gemacht haben, inklusive Besuch auf der Weinmesse, die ich wirklich sehr, sehr, sehr lustig finde, in der Hinsicht, dass ich einfach sehr fest muss lachen. Oder auch zum Beispiel Oli Schulz auf der Berlinale als sein alter Ego Charles Schulzkowski, wo ich wirklich sehr fest muss lachen. Das wäre so mein RTL2-Niveau. Und das andere wäre, da gibt es ganz viel. Also da es gibt wahrscheinlich auch vom anderen ganz viel, gell?
Ich hatte jetzt auch gedacht.
Ja, genau, wir tun jetzt ja
performen. Das ist das Einzige, was dir jetzt
gerade
so in den Sinn kommt.
Ja, nur ja, so und auch nur, oder, wenn ich schon sehr müde bin. Genau, und beim anderen, also ich sage zwei Sachen. Jemand, wo ich schon mal gesagt habe, wo ich einfach nochmal sage, ist der Simon Ensler.
Ja.
Sehr gutes Schweizer Kabarett.
Auch mal bei uns gewesen.
Auch mal bei uns sogar gewesen. Genau, ich sage das aber nicht drum, ich habe das schon vorher gesagt. Wo ich nach wie vor einfach sprachlich, eben, wo ich auch finde, ist alles andere als unterkomplex, sondern ist sehr differenziert, generiert überhaupt nicht irgendwelche komischen Findbilder oder so. Wirklich unglaublich gut und immer, immer mit einem liebevoll idealistischen Blick auf die Welt, wo mir im Unterschied zu dir, Stefan, halt wirklich wichtig ist.
Ja,
genau.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere, weil ich ihn genannt habe, Trevor Noah, die eine für mich allerbeste Nummer ist die Eroberung von Indien.
Okay.
Also wenn man das
kann anschauen. Eroberung von Indien.
Genau, wenn man das kann anschauen kann, wie das britische, the British Empire Indien erobert, ja, für ihren Strich hat, das ist so unglaublich witzig. Und das ist übrigens eine Religionskritik, die einfach at its best ist.
Super. Jetzt,
Stefan, jetzt musst du noch ein paar Frauen bringen, wieso bringe ich noch ein paar Frauen?
Nein, ich habe in der Hochkultur habe ich eine Frau, die ich wirklich sehr verehre für ihren Humor. Ja. Aber ich fange an mit einem gemischten Grüppli. Für mich ist etwas, was ich wirklich mega, mega witzig finde und weiss, dass es nie wird in der Hochkultur schaffen, How I Met Your Mother. Und das Witzige für mich besteht darin, dass ich so absolute Stereotypen habe, die das machen, was man von ihnen erwartet. Es kommt dann trotzdem immer ein bisschen mehr schief, als man gedacht hat. Ich fühle mich bei vielem ertappt. Und es hat so etwas, wo mich so in eine Nostalgie bringt, wo ich so denke, oh wow, wir teilen eine Welt zusammen und ich möchte auch gerne die kleine Bar haben und immer die Running Gags, die sich wiederholen und so. Also das ist wirklich so ein bisschen, ja, so Seelenpflästerli für mich und der Humor, der mir gut tut. Hochkultur, tatsächlich eine Frau, Julia Sweeney. Und zwar mit dem Programm Letting Go of God. Julia Sweeney, du hast vorhin gesagt, Religionskritik at its best, würde ich für sie sofort in Anspruch nehmen. Grossartig ist eine Frau, die wirklich über sehr ernste Themen, wie auch Brustkrebs oder Armut oder so, wirklich irrsinnige Comedy-Programme macht, wo einem das Lachen manchmal fast im Hals stecken bleibt. Letting Go of God erzählt eigentlich Geschichte, wie sie selber katholisch ist, sozialisiert worden, wird dann von den Mormonen besucht, wo eine hochsträubende Geschichte unter den Türen erzählen und wo sie weg sind, wo sie ihr eigenes Denken, Glauben und Hoffen davon reflektieren. Das Ganze tönt jetzt viel zu ernst, weil Garantie, so alle 40 Sekunden muss man einfach losbrusten. Sie ist grossartig. Letting Go of God von der Julia Sweeney.
Wenn du das Comedy-Programm genannt hast, dann muss ich jetzt gleich noch eins nennen, wo ich jetzt immer im Hinterkopf habe, dass das für mich eine der witzigsten Frauen ist. Aber ich kann ihr das Programm nicht nur einfach bringen, weil ich, also wenn man über Humor redet, weil ich meinte, es gehört eben nicht ins Fach Humor nur. Es ist eigentlich, wenn man es genauer anschaut, kein Comedy-Programm und das ist Nanette von der Hannah Gatsby.
Ja.
Nanette von der Hannah Gatsby ist für mich etwas von dem gewesen, was ich in den letzten Jahren geschaut habe, was für mich am erschütterndsten gewesen ist überhaupt. Also, ich habe das schon mal gesagt und es ist kein Witz, meine Tochter heisst wegen ihrer Hannah.
Ich kann gerade sagen, es soll Leute geben, die ihre Kinder nach ihnen benennen.
Genau, das ist wirklich so gewesen und das zeigt vielleicht, wie erschütternd das Programm ist. Es fängt das Comedy-Programm an und hört definitiv als nicht Comedy-Programm auf, sondern als absolut geniale Gesellschaftskritik gleichzeitig wirklich als monumentales philosophisches Traktat, theologisches Traktat, einfach genial, absolut genial. Es gibt nicht genug Superlativ für mich, um das Programm zu beschreiben. Aber sie ist sicher jemand, sie bezeichnet sich ja doch auch selber als Comedian, wo für mich absolut wegweisend ist. Und es, wenn man jetzt will sagen, wenn man jetzt von Vorbildern reden, wo ich ja immer sehr vorsichtig bin, aber sie wäre für mich, sie ist für mich wirklich eine absolute Leitfigur, Hannah Gatsby. Und wer zuerst lachen will und am Schluss sehr fest erschüttert auf dem Sofa sitzen oder wo immer man das Programm schaut, dann muss man noch nicht schauen.
Super, ich tue das natürlich alles in den Showlinks 3. Und ihr findet das dort, wenn ihr euch das anschauen wollt, Hannah Gatsby oder auch Julia Sweeney, den Rest findet ihr ja selber hinter euch eine dunkle Seelentüre. Jetzt wünschen wir euch eine unterhaltsame Woche, eine mit viel Lachen, vielleicht wenig Schadenfreude und viel so befreitem Lachen wäre doch schön. Schreibt uns auf jeden Fall, was ihr gerne für Humor habt, wer eure Humorheldinnen und Helden sind. Am besten wahrscheinlich gerade auf Instagram, dann könnten wir das auch mal wieder in die Story tun, wenn ihr Lust habt, das wäre cool. Schickt uns das, wir freuen uns, von euch zu hören. Bleibt gesund, eine gute Woche, ciao zusammen.
Tschüss miteinander. RevLab.